NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit Jürgen Hanefeld im Studio. Wir blicken voraus und kommentieren den Antrittsbesuch des amerikanischen Präsidenten in Moskau. Wir berichten über die Parlamentswahl in Bulgarien. Wir informieren über den Parteitag der Piraten in Hamburg und die Schwulenparade in Köln. Am Schluss, wie immer, das Wichtigste vom Sport. Zunächst aber geht es um den jüngsten Störfall im Atomkraftwerk Krümmel. Nach der Schnellabschaltung waren gestern in Hamburg nahezu alle Ampeln ausgefallen und noch vieles mehr. Die zweite schwere Panne binnen weniger Tage gibt es der politischen Debatte über die mangelnde Sicherheit der Atomkraftwerke neuen Auftrieb. Betreiber Vattenfall sah sich gezwungen, an diesem Sonntagnachmittag zu einer Pressekonferenz einzuladen. Reinhard Postelt war dort.
Der gestrige Störfall erinnert fatal an den vom Juni 2007. Das musste der Stromversorger Vattenfall auf seiner Pressekonferenz einräumen. Wie schon vor 2 Jahren gab es im Atomkraftwerk Krümmel wieder einen kapitalen Kurzschluss in einem der beiden Transformatoren. Damals war der Trafo 1 allerdings noch in Brand geraten, was diesmal aus noch unbekannten Gründen unterblieb, obwohl wieder Dutzende Liter Öl aus dem heißen Trafo 2 spritzten. Ein Vattenfall-Sprecher bezeichnete den Schaden denn auch als Déjà-vu-Erlebnis. Warum es trotz aller Umbauten beim 2-jährigen Reaktorstillstand erneut zu einer Schnellabschaltung kam, das will der Geschäftsführer der Nuklearsparte von Vattenfall Europe nun von seiner internen Revision prüfen lassen. Ernst Michael Züffle.
Für die Ursache des Kurzschlusses in dem jetzt betroffenen Transformator haben wir bisher noch keine Erklärung. Nach dem Kurzschluss in dem anderen Maschinentransformator von vor 2 Jahren wurden an diesem Trafo umfangreiche Prüfungen und Analysen durchgeführt. Unter anderem die Herstellerfirma und Sachverständige haben uns die Gebrauchsfähigkeit des Transformators bestätigt.
Man habe alles getan, so Züffle. Die Schnellabschaltung des größten Siedewasserreaktors der Welt funktionierte reibungslos. Allerdings habe es technische Abweichungen gegeben, so der Vattenfall-Geschäftsführer.
So sind zwar alle 205 Steuerstäbe hydraulisch eingefahren worden und haben den Reaktor wie vorgesehen abgeschaltet. Bei einem Steuerstab ist allerdings die Mutter, die den Stab zusätzlich fixieren soll, nicht elektrisch nachgelaufen. Außerdem war die Kühlung des Reaktorwasserreinigungssystems ausgefallen, sodass dieses System für etwa 4 Stunden nicht zur Verfügung stand.
Zudem stellte man im Reaktorwasser eine leicht erhöhte Radioaktivität fest, was auf einen defekten Brennstab zurückgehen könnte. Den erneuten Störfall im nicht-nuklearen Teil nur wenige Tage nach dem Wiederanfahren Krümmels kommentierte Ernst Michael Züffle mit versteinertem Gesicht.
Wir bedauern es außerordentlich, dass es durch den Vorfall erneut zu einer Verunsicherung der Öffentlichkeit gekommen ist. Außerdem entschuldige ich mich ausdrücklich für die Fehler in der Erstkommunikation. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um einen solchen Fehler künftig auszuschließen.
Damit griff der Vattenfall-Nuklearmanager die scharfe Kritik von Schleswig-Holsteins Sozialministerin Gitta Trauer nicht auf. Die von ihr geführte Kieler Atomaufsicht hatte vom Krümmel-Störfall zuerst von der Polizei erfahren und nicht von Vattenfall. Ernst Michael Züffle entschuldigte sich für den Informationsfehler. Durch die Schnellabschaltung war es zu einem millisekundenkurzen Spannungsabfall gekommen. Als Folge stürzten gestern bei 240 gewerblichen Kunden im Großraum Hamburg die Rechner ab, etwa bei Stahl- und Aluminiumwerken. In Einkaufszentren blockierten die Kassen. 1200 Ampelanlagen fielen mehrere Stunden lang aus. Vattenfall kann seinen eigenen Schaden nicht beziffern. 1 Million Euro täglich kostet der Zukauf von Strom, wenn Krümmel nicht am Netz sei. Doch den Vattenfall-Nuklearchef Züffle beunruhigt eines mehr: die Forderungen nach einer endgültigen Abschaltung seines Atommeilers in Krümmel und der Imageschaden für alle deutschen Atomkraftbetreiber.
Ob Vattenfall in der Lage ist, ein Kernkraftwerk zu betreiben? Meine Antwort ist ganz klar: ja. Wir haben 4 Jahrzehnte Kernkraftwerke betrieben, ohne dass es ernste Störfälle oder gar Unfälle gegeben hätte. Und insofern bin ich der Meinung, dass es natürlich mit Ja zu beantworten ist. Wir haben ganz klar die Absicht, die Anlage wieder in einen wiederanfahrbereiten Zustand zu bringen und dann wieder ans Netz zu bringen.
Einen Zeitpunkt nannte er nicht. Für Greenpeace ist der letzte Tag Krümmels bereits gekommen. Atomexperte Heinz Smital forderte die endgültige Abschaltung.
Es zeigt doch, dass der Reaktor trotz Prüfung defekt war. Ein Atomkraftwerk, das trotz Prüfung defekt ist, darf nicht wieder in Betrieb gehen.
Bundesumweltminister Sigmar Gabriel hat sich in das Genehmigungsverfahren für Krümmel eingeschaltet. Man sei sich einig, dass ein Wiederanfahren des Reaktors nur nach vorheriger Zustimmung der Bundesaufsicht erfolge, sagte er in Berlin. Die von der Union geforderten längeren Laufzeiten der alten Atomreaktoren seien unverantwortlich.
Reinhard Postelt über Krümmel und die Folgen. Ein halbes Jahr nach seiner Vereidigung ist US-Präsident Barack Obama zur Stunde zu einem weiteren Antrittsbesuch unterwegs, einem ganz besonders wichtigen. Von morgen bis Mittwoch führt er Gespräche beim ehemaligen Gegner im Kalten Krieg und ewigen Rivalen in Moskau. Doch die Zeiten haben sich geändert. Sowohl Obama als auch sein Gegenüber Medvedev gehören einer jüngeren, womöglich entspannteren Generation von Politikern an. Es gibt Hoffnung auf Tauwetter, berichtet Christina Nagel.
Das Wort Neustart hat in diesen Tagen in Russland Hochkonjunktur. Politiker und Wissenschaftler diskutieren in epischer Breite die Chancen eines möglichen Neustarts der russisch-amerikanischen Beziehungen. Das russische Fernsehen zeigt noch einmal, wie US-Außenministerin Clinton ihrem russischen Amtskollegen Lavrov symbolisch einen roten Reset-Knopf überreicht. Passanten in Moskau können gar auf dem Puschkin-Platz eine originalgetreue Kopie desselben drücken, wenn sie sich einen Neuanfang wünschen. Die Politologin Ludmila Schewtsova vom Moskauer Carnegie-Zentrum kann sich ihren Spott nicht verkneifen. Offensichtlich haben alle keine Ahnung von Computern. Sonst würden sie wissen, dass wenn man auf einen Reset-Knopf drückt, das alte Programm neu gestartet wird. Was nichts anderes bedeutet, als dass das Grundmisstrauen zwischen beiden Staaten ebenso bestehen bleibe wie eine ganze Reihe von Interessenskonflikten. Egal, ob der Präsident nun Obama heiße oder nicht. Der Präsident der Akademie für geopolitische Probleme, Leonid Iwaschow, teilt Schewtsovas Skepsis. Er warnt vor allem vor voreiligen Zusagen der russischen Führung in Sachen Abrüstung. Am START-1-Vertrag, der Obergrenzen für strategische Atomwaffen vorschreibt, habe man 6 Jahre gearbeitet. Das Nachfolgeabkommen solle nun innerhalb von 6 Monaten übers Knie gebrochen werden. Die Amerikaner haben ihre Entwürfe schon lange fertig. Für die Verhandlungen haben sie eine Mannschaft hochprofessioneller Fachleute. Der russische Verteidigungsminister hingegen hat alle Spezialisten entlassen und sogar die Abteilung für internationale militärische Zusammenarbeit aufgelöst. Sollten Obama und Medvedev bei ihrem Treffen konkrete Rahmenbedingungen festlegen, so wie geplant, werde Russland langfristig den Kürzeren ziehen, warnt Iwaschow. Das Ende des Gleichgewichts auf atomarem Gebiet sei gleichzeitig das Ende der gesamten gleichberechtigten Partnerschaft. Für die Russen ist eine Monopolstellung Amerikas, egal auf welchem Gebiet, immer noch die Horrorvorstellung Nummer 1. Zwar bringt man Obama deutlich mehr Sympathie entgegen als seinem Vorgänger Bush, aber eben auch nur, solange er Russland als gleichberechtigten Partner anerkennt. Außerdem meinen viele Russen, dass er seinen Absichtserklärungen, die durchaus geschätzt werden, langsam Taten folgen lassen müsse. Dass Obama ausgerechnet bei seinem Antrittsbesuch in Moskau Taten vollbringt, daran glauben allerdings nur die wenigsten. Die meisten teilen die Ansicht des Sprechers von Premierminister Putin, Dmitri Peskow. Man sollte keine herausragenden Ergebnisse erwarten. Allein die Tatsache, dass die beiden Staatschefs zusammenkommen, ist sehr positiv. Das reicht schon. Denn es sind zwei Länder, deren Beziehungen den bilateralen Rahmen weit überschreiten, die einen strategischen, globalen Charakter haben. Deswegen ist die Fortsetzung der Kommunikation sehr positiv. Für Gespräche jedenfalls haben sich die beiden Präsidenten viel Zeit eingeräumt. Bereits am ersten Tag wollen sie sich für mehrere Stunden zusammensetzen, um aktuelle politische Fragen zu klären, bilateraler und geopolitischer Art. Von Abrüstung über Afghanistan, die Atompolitik Nordkoreas und des Iran, Handel, Energie und Klimaschutz bis hin zu Terrorismus und Krisenmanagement.
Christina Nagel aus Moskau. Dort befindet sich jetzt auch unser Kollege Rüdiger Paulert, eigentlich aus dem Studio Washington, aber er begleitet den US-Präsidenten auf dessen Reise. Was die Amerikaner für die Russen im Gepäck haben, gehört zu den Themen seines Kommentars.
Auf Barack Obama ruhen in Russland viele Hoffnungen, und zwar Hoffnungen, die der amerikanische Präsident selbst geschürt hat. Nachdem Vorgänger Bush die Beziehungen zu Russland faktisch eingefroren hatte, tat sich nicht mehr viel zwischen den beiden während des Kalten Krieges verfeindeten Führungsnationen. Unter Obama wird nun alles anders, schlossen viele aus den Erklärungen des neuen amerikanischen Präsidenten, der bereits während des Wahlkampfes gesagt hatte, dass er in den Beziehungen zu Russland den Reset-Button drücken wolle. Wie bei einem Computer sollen die Beziehungen neu aufgebaut werden. Dies hört sich erst einmal gut an, doch nun warten die Russen darauf, was dies konkret heißt. Spannungsfelder gibt es genügend. Sie reichen aus russischer Sicht vom immer noch geplanten amerikanischen Raketenabwehrschild in Polen und Tschechien bis hin zur NATO-Erweiterung. Die Ukraine und Georgien möchten gern Mitglied werden. Aus amerikanischer Sicht liegen die Probleme in den Beziehungen mit Russland ganz woanders. Im Iran und in Nordkorea oder bei der Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen. Bisher gibt es in den Grundpositionen beider Staaten nur in einer Frage Gemeinsamkeit. Das TAT-1-Abkommen, das am Jahresende ausläuft, soll ersetzt werden. In diesem Abkommen ist die Anzahl strategischer Atomwaffen für beide Seiten festgelegt. Doch die Verhandlungen über Vertragsdetails stehen noch am Anfang. Hier muss und will man neue Zahlen finden, möglichst auch kleinere. So wünschen es beide Seiten. In dieser Frage könnte man bei den Gesprächen in Moskau weiterkommen. Doch in den anderen sieht es im Moment düster aus. Zu unterschiedlich sind die Interessen. Bisher gibt es bei Obama und seiner Regierungsmannschaft in der Frage der NATO-Erweiterung noch keine Rücksicht auf die Russen. Und selbst in der Frage des Raketenabwehrschildes hat Obama noch keine neue Richtung eingeschlagen. Angesichts dieser Ausgangslage wird man Obama in Moskau nun gezielt in den nächsten Tagen fragen, was es denn mit dem Reset-Button in den bilateralen Beziehungen auf sich habe. Obamas Experten zumindest machten in den Tagen vor dem Abflug wenig Hoffnung, dass es eine Bewegung bei den Amerikanern in den beiden für die Russen entscheidenden Fragen geben werde. Wir definieren unsere nationalen Interessen und wollen mit den Russen nichts nach dem Motto aushandeln, eine Hand wäscht die andere, hieß es in Washington. Also kein Verzicht auf die Raketen, kein Entgegenkommen bei der NATO-Erweiterung. Man mag im Detail für die zögerliche Haltung Obamas Verständnis haben, aber das hilft ihm jetzt nicht. Wenn er nicht selber dazu beiträgt, die Zusammenarbeit mit Russland auf eine neue Grundlage zu stellen, wird er die Russen enttäuschen und mehr noch, sein exzellenter internationaler Ruf könnte Schaden nehmen. Schließlich hat Obama in den ersten Monaten seiner Amtszeit viel angekündigt und in Bewegung versetzt. Mehr konnte er auch nicht tun, an mehr konnten wir ihn auch nicht messen. Nun aber geht diese Zeit zu Ende. Jetzt muss er Erfolg haben, durch harte Verhandlungen und durch Kompromisse. Ohne vorzeigbare Erfolge in Moskau wird sein glänzendes internationales Renommee die ersten stumpfen Flecken bekommen.
Der Kommentar von Rüdiger Paulert im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 19.42 Uhr. Bei der Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Nach sicheren Prognosen führt eine Gruppierung, die bisher noch gar nicht im Parlament vertreten war, die bürgerliche GERB-Partei unter Leitung des Bürgermeisters von Sofia. Bojko Borissow hat versprochen, mit dem notorischen Stimmenkauf aufzuräumen, für den vor allem die regierenden Sozialisten verantwortlich gemacht werden. Der massiven Korruption wegen hat die EU sogar Hilfsgelder für Bulgarien gestoppt. Jörg Paas vom Wahltag in Sofia.
Der letzte große Stimmungstest für Bulgariens Parteienlandschaft ist gerade mal 4 Wochen her. Und es gehört nicht viel Mut zu der Vorhersage, dass die Parlamentswahl den gleichen Sieger haben wird wie die Europawahl Anfang Juni. Eine Bewegung, die es vor 3 Jahren noch gar nicht gab und deren Spitzenkandidat verspricht, dass er alles besser machen wird als die amtierende, von den Sozialisten angeführte Regierung. Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens, abgekürzt GERB, hat Bojko Borissow, der Bürgermeister von Sofia, seine Partei genannt. Das allein kommt schon gut an, denn zu Europa und erst recht zur EU will in Bulgarien fast jeder gehören. Umso schwerer lastet auf der Regierung die Hypothek, dass die EU-Kommission Bulgarien vor einem Jahr zum schwarzen Schaf in der europäischen Familie erklärt und ein paar hundert Millionen Euro an Fördermitteln gestoppt hat, wegen schwerer Mängel beim Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität. Der neue Hoffnungsträger kommt da gerade recht. Seine Wähler vertrauen ihm, obwohl er bislang wenig Konkretes über seine Pläne verraten hat. Von Bojko Borissow weiß man, dass er immer gute Kontakte hatte, auch schon vor der Wende. Er weiß, wie die Dinge laufen und was man gegen Korruption tun muss. Es gibt kein Land auf der Welt, in dem nicht geklaut wird, aber er wird bestimmt dafür sorgen, dass bei uns nicht mehr so viel geklaut wird. Mit rund 30% der Stimmen kann Bojko Borissow bei dieser Wahl rechnen. Um allein zu regieren, wird das freilich nicht reichen. Borjana Dimitrova, Leiterin des renommierten Instituts Alpha Research, wagt deshalb noch keine Vorhersage, wie die neue bulgarische Regierung aussehen wird. Das ist die schwierigste Frage bei dieser Wahl, denn es ist klar, dass GERB keine absolute Mehrheit bekommen wird. Die anderen Parteien im rechten Lager können sich jedoch untereinander alle nicht ausstehen. Deshalb dürfte die Regierungsbildung kompliziert werden. Bis zu 8 Parteien können damit rechnen, ins neue Parlament in Sofia einzuziehen. Drittstärkste Kraft nach Gerb und den Sozialisten dürfte wohl wieder die Bewegung für Recht und Freiheit werden. So nennt sich offiziell die Partei der türkischen Minderheit in Bulgarien. Sie war in den letzten Jahren geradezu spezialisiert auf die Rolle des Mehrheitsbeschaffers für völlig unterschiedliche Regierungen. Ihr Anführer, Ahmet Dogan, gilt als hochkorrupt und als Meister des Stimmenkaufs, einer Tradition, die in Bulgarien fortzuleben scheint, trotz Strafandrohung und verschärfter Gesetze. Bei der Europawahl wurden nach Schätzungen von Transparency International bis zu 15% aller Wählerstimmen gegen Geld, Lebensmittel oder Brennmaterial verkauft.
Ergebnisse der Parlamentswahl in Bulgarien werden für morgen erwartet, aus Sofia berichtete Jörg Paas. Und jetzt geht es um Piraten in heimatlichen Gewässern. In Schweden schafften sie sogar den Sprung ins Europaparlament. In Deutschland waren sie bei der Europawahl immerhin die Größten unter den Kleinen. Und seit dem Neuzugang des Ex-SPD-Abgeordneten Tautz haben sie Hoffnung, bei der Bundestagswahl weiter zuzulegen. Freiheit fürs Internet lautet der Schlachtruf der Piratenpartei, die an diesem Wochenende in Hamburg ihr Programm auf den Weg brachte. Kersten Mügge war dabei.
Das Internet ist oft geschwätzig, in Blogs und Foren wird gern und grundsätzlich diskutiert. Die Piratenpartei hat das in den beiden vergangenen Tagen auch im realen Leben ausprobiert. Dazu gehörten Abstimmungen über das Schlagwort, unter dem auf der Internetplattform Twitter Botschaften vom Parteitag verbreitet werden und welche Themen im Programm für die Bundestagswahl stehen sollen. Einige Mitglieder wollten, dass es darin nicht ausschließlich um Fragen rund um das Internet geht.
Ich möchte euch bitten, das Wahlprogramm zu erweitern um den Punkt Sozialpolitik, dass wir auch die wichtigen Themen der Zeit mit in unserem Wahlprogramm haben.
Das Thema Finanzkrise. Die Piraten bekennen sich zu einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem. Die Finanzkrise rechtfertigt es nicht, diese Ordnung zu beseitigen.
Auch die Bildungspolitik wurde zunächst ins Programm aufgenommen, dann sollte sie wieder gestrichen werden. Die Folge eines solchen Hin und Hers, lange Geschäftsordnungsdebatten. Inhaltliche Diskussionen über das Programm fanden so gut wie nicht statt. Für den neuen Vorsitzenden Jens Seipenbusch keine Überraschung.
Diese Diskussionen finden in unseren elektronischen Medien schon seit 2,5 Jahren statt. Die Diskussion beschränkt sich bei uns nicht auf den Parteitag, weil wir die in den elektronischen Medien vorwiegend führen.
Und so waren sich die Mitglieder in der Forderung einig, die Vorratsdatenspeicherung wieder abzuschaffen und die kürzlich von der Bundesregierung beschlossenen Hürden beim Zugang zu Seiten mit kinderpornografischem Inhalt zurückzunehmen. Gegen Beschränkungen im Internet für Bürgerrechte ist die inhaltliche Grundlinie des Programms. Eine heftige Kontroverse gab es nur zum Urheberrecht. Der Vorsitzende Jens Seipenbusch will es lockern. Privatleute sollen Filme und Musik kopieren dürfen.
Wir müssen eine Menge ändern an dem Urheberrecht, damit es fürs digitale Zeitalter fit wird. Diese Privatkopie ist meines Erachtens im Internet legitim und sie nimmt niemandem etwas weg.
Doch die Details der Positionen zu Kopierschutz und Rechteverwertung stießen bei vielen Mitgliedern auf Widerspruch. Sie hielten sie für künstlerfeindlich.
Das Problem von dem Originalvorschlag ist, dass da schlicht falsche Sachen geschrieben sind, dass da widersprüchliche Sachen geschrieben sind und das zeugt im Endeffekt davon, dass derjenige, der diesen Vorschlag verfasst hat und wenn wir es offiziell machen, auch die ganze Piratenpartei in einem der Kernthemen im Urheberrecht keine Ahnung hat. Und das dürfen wir so nicht rüberbringen.
In einem nun beschlossenen Kompromisstext wird vor allem die Unterhaltungsindustrie kritisiert. Ihre Geschäftsmodelle müssten erneuert werden. Die Rechte von Künstlern sollen unberührt sein. Eine Gummiformel, wie sie auch andere Parteien gern in haarigen Programmfragen finden. Könnte das nicht immer so laufen, fragte ein Mitglied nach der mehrstündigen Debatte. Der Kompromiss kam zustande, nachdem einige Mitglieder auf dem Parteitag, also im realen Leben, an einem gemeinsamen Text gearbeitet hatten. Auch der Vorsitzende Jens Seipenbusch gibt zu, dass die Piratenpartei stärker in der Wirklichkeit aktiv werden muss.
Es ist ja so, dass noch lange nicht alle Leute sozusagen in der digitalen Sphäre gleichermaßen angekommen sind. Wir gehen gerade deswegen auch auf die Leute zu, die das noch nicht sind, weil wir wissen, dass die in wenigen Jahren sicherlich auch diese Interessen haben werden.
Mit ihrem Programm will die Piratenpartei an den Achtungserfolg bei der Europawahl anknüpfen. Da erreichte sie 0,9%. Durch den Mitgliederzuwachs der vergangenen Wochen hofft die Partei auf ein besseres Ergebnis im September. Auch wenn die 5%-Hürde ein sehr ambitioniertes Ziel ist, gab der Vorsitzende Jens Seipenbusch zu.
Kersten Mügge vom Piratenparteitag. Die Schanze will in Hamburg das sein, was Kreuzberg in Berlin ist. Szeneviertel, linksalternativ, aber manchmal auch bloß brutal. Auch diesmal artete das jährliche Schanzenfest in Krawalle aus. Rund 30 Polizisten wurden verletzt, 86 Randalierer vorläufig festgenommen. Inmar Schmidt.
Bis 21.30 Uhr blieb alles friedlich. Dann flogen die ersten Flaschen und Böller auf Polizeibeamte. Was dann folgte, übertraf die Ausschreitungen der vergangenen Jahre. Rund 50 Autonome attackierten die Polizeiwache in der Stresemannstraße, wo sie einen Streifenwagen anzündeten, der komplett ausbrannte. Die Polizei setzte immer wieder einen der zahlreichen Wasserwerfer ein, um brennende Mülltonnen und Barrikaden zu löschen. Besonders kurios, hunderte Schaulustige verfolgten die Ausschreitungen vom Straßenrand und aus den umliegenden Kneipen. In den Morgenstunden war das ganze Viertel übersät mit Scherben und Müll. Joachim Lenders von der Deutschen Polizeigewerkschaft fand deutliche Worte.
Wir haben verletzte Kollegen zu beklagen, wir haben einen randalierenden Mob auf der Straße. Sie schrecken nicht davor zurück, Polizeiwachen anzugreifen, Streifenwagen vor einer Wache auseinanderzunehmen. Wir hören selbst jetzt im Hintergrund noch die Böllerschüsse. Es ist wirklich unerträglich geworden, was sich hier nach diesem Schanzenfest abspielt. Und man muss sich wirklich fragen, ob die verantwortlichen Bezirkspolitiker das so gewollt haben oder nicht geglaubt haben, dass es dazu kommt. Dann sind sie einfach fern jeglicher Realität.
Sicher ist, nach der Duldung des Straßenfestes durch das Bezirksamt Altona und den stundenlangen Zusammenstößen zwischen Randalierern und der Polizei wird das Schanzenfest ein politisches Nachspiel haben.
Dass man auch friedlich und fröhlich feiern kann, haben mal wieder die Kölner bewiesen. Hunderttausende begingen dort ausgelassen den Christopher Street Day, den Tag der Schwulen und Lesben.
3, 2, 1.
Gegen Mittag ist es endlich wieder soweit. Die Kölner Parade zum Christopher Street Day setzt sich in Bewegung. Muskulöse Männer mit nackten Oberkörpern, bekleidet mit roten Federboas und hochhackigen goldenen Stiefeln, freuen sich, dass es losgeht.
Unglaubliches Gefühl, hier in Köln zu sein, dabei zu sein. Eine tolle Party, geiles Wochenende, einfach großartig.
Mittendrin in der Party die Pink Pumps, Europas erste Männer-Cheerleading-Gruppe. Sie sind seit 16 Jahren in Köln mit dabei. 20 Tänzer in schwarzen Mini-Lederhosen und blauen Shirts. Sie schwingen weiße und rosafarbene Puschel zur Disco-Musik.
Stimmung! Wir machen Stimmung. Unsere neue Nummer heißt I just wanna F... Dance. Und wir wollen einfach nur tanzen und dem Publikum so richtig einheizen.
Die Kölner Parade steht in diesem Jahr unter dem Motto: Unsere Freiheit hat Geschichte, 40 Jahre CSD. Ende Juni 1969 fand in New York in der Christopher Street der erste Aufstand Homosexueller statt. Sie wehrten sich damals gegen gewalttätige Razzien. Bis heute kämpfen Schwule und Lesben für gleiche Liebe und gleiche Rechte.
Gott sei Dank ist die Gesellschaft ein bisschen freier geworden, ist nicht mehr so eingezwängt und steht der ganzen Sache immer optimistischer gegenüber. Allerdings, wir müssen noch ganz viel arbeiten, denn da gibt es doch noch einiges. Ich bin zum Beispiel schon 30 Jahre mit meinem Mann zusammen und wir haben immer noch keine gleichen Rechte.
Die meisten Teilnehmer wollen jedoch nur eins: Spaß. Es wird ausgelassen, getanzt und gefeiert. Doch auch immer wieder sind zahlreiche Werbebanner und Transparente zu sehen. Längst ist aus der Demonstration eine Party geworden, die auch Unternehmen und Sponsoren anlockt. Kein Problem findet Sabine Arnolds, Vorstand des Kölner Lesben- und Schwulentages.
Dadurch, dass wir zum Beispiel auch Sponsoren haben, irgendwie können wir viele Sachen eben finanzieren, die sonst nicht gingen. Aber solange sichtbar bleibt, dass wir ein Anliegen haben, dass unser Motto zum Beispiel dieses Jahr, unsere Freiheit hat Geschichte, 40 Jahre CSD, rüberkommt und aufgegriffen wird, solange ist für uns alles in Ordnung.
Den Besuchern und Teilnehmern ist es egal, sie feiern ausgelassen in der prallen Sonne. Köln ist halt ein ganz besonderer CSD, findet auch die Grünen-Politikerin Renate Künast.
Das muss man ehrfurchtsvoll sagen, nur die Kölner schaffen es, den Kampf für demokratische Rechte, für Bürgerrechte, für Schwulen und Lesben, gegen Diskriminierung mit dieser Freude und diesem rheinischen Karneval zu verbinden, das muss ich, obwohl ich Berlinerin bin, neidlos zugestehen.
Nach den 4 Stunden Umzug ist in Köln noch lange nicht Schluss. Viele Teilnehmer und Besucher zieht es dann noch in die Kneipen und Discos.
Bisschen ausruhen, aber dann geht natürlich weiter bis in die Nacht.
Horst Heinz aus Köln. Bevor wir zum Sport im Echo des Tages kommen, ein kurzes Kapitel zur Dummheit im Sport. Formel-1-Guru Bernie Ecclestone, 78 Jahre alter Milliardär und stets umringt von Supermodels, hat in einem Zeitungsinterview seinen politischen Standort klargemacht. Und der ist nichts weniger als ein Skandal. Aus London, Ralf Borchert.
Bernie Ecclestones Äußerungen erschienen in der Samstagsausgabe der britischen Tageszeitung The Times. Der Formel-1-Chef sagte wörtlich: Abgesehen von der Tatsache, dass Hitler überzeugt wurde, Dinge zu machen, von denen ich nicht weiß, ob er sie wollte oder nicht, war er in der Lage, eine Menge Menschen zu befehligen und Dinge erledigen zu können. Soweit das Zitat. In dem Interview äußert sich Ecclestone auch skeptisch gegenüber der Demokratie insgesamt. Diese Regierungsform habe in vielen Ländern nichts Gutes bewirkt, einschließlich in Großbritannien, so Ecclestone. Der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, forderte Ecclestone zum Rücktritt auf. Er sei wegen seiner Einstellung nicht geeignet, eine Organisation wie die Formel 1 zu leiten. Teams, Fahrer und Austragungsländer der Rennen sollten die Zusammenarbeit mit den Briten umgehend aufkündigen. Der britische Labour-Politiker und frühere Europaminister Dennis McShane sagte: Wenn Herr Ecclestone ernsthaft glaubt, dass Hitler dazu überredet werden musste, 6 Millionen Juden zu ermorden, jedes europäische Land zu überfallen und London zu bombardieren, dann hat er entweder von Geschichte keine Ahnung oder überhaupt kein Urteilsvermögen. In dem Times-Interview äußert sich Ecclestone auch über den Chef des Automobilweltverbands FIA, Max Mosley, mit dem er persönlich befreundet ist. Nachdem er die frühere konservative Premierministerin Margaret Thatcher als entscheidungsstark gelobt und die Labour-Premiers Tony Blair und Gordon Brown als entscheidungsschwach kritisiert hat, sagt Ecclestone über Mosley, dieser würde als britischer Premier einen tollen Job machen, er könne Menschen gut führen. Max Mosley war seinerseits vor kurzem durch eine Sexaffäre in die Kritik geraten. Sein Vater, Oswald Mosley, hatte in den 30er Jahren die britischen Faschisten angeführt.
Und damit zum richtigen Sport mit Thorsten Alles.
Und der verliert an dieser Stelle gar nicht viele Worte, denn beim Finale des Grand-Slam-Turniers der Tennisprofis in Wimbledon, ja, da ist es richtig spannend. 5. Satz zwischen Roger Federer und Andy Roddick und alles Weitere jetzt live vom Center Court von Thomas Perlebach.
Es ist noch nicht mal eine Tendenz abzusehen, wer denn am Ende des Tages hier Sieger und wer Verlierer sein wird. Eigentlich sprach vor dem Match alles für Roger Federer. Im Moment spricht allerdings eine ganze Menge auch für Andy Roddick, denn es ist der 5. Satz angesagt. Es gibt keinen Tiebreak hier und in diesem 5. Durchgang steht es, Achtung, 10-10 zwischen Federer und Roddick. Der Schweizer verlor unglücklich den ersten Satz mit 5-7, hatte dann jede Menge Dusel, als er den 2. Durchgang nach Abwehr von 4 Satzbällen noch im Tiebreak für sich entscheiden konnte, nahm diesen Rückenwind auch mit in den nächsten Tiebreak, wieder 7-6 gegen dieser Satz an Federer und der hatte da im Prinzip schon eine Hand am Pokal. Niemand hat mir damit gerechnet, dass der Texaner Andy Roddick zurückkommt, aber so sind sie halt. Sie geben nicht auf. Er hatte eine winzige Chance, die hat er genutzt. Er gewann den 4. Satz mit 6-3, liegt nun mit 10-11 im 5. hinten, allerdings gleich wird er aufschlagen. Sollte Roger Federer dieses Finale hier und heute gewinnen, dann wäre das sein insgesamt 15. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier und dann hätte er Pete Sampras, den Amerikaner, in dieser Wertung an der Spitze abgelöst und der Amerikaner ist extra eingeflogen zu diesem Finale, um sich das anzuschauen und er ist genauso dabei wie unter anderem auch Michael Ballack, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, der hier einen Steinwurf entfernt vom Center Court quasi wohnt und ich denke mal, beide haben ihr Kommen hier und heute nicht bereut.
Soweit Thomas Perlebach live aus Wimbledon. Die Entscheidung dort steht also noch aus. Einen historischen Erfolg hat es heute bei den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften im norwegischen Stavanger gegeben. Mit Julius Brink und Jonas Reckermann hat erstmals ein europäisches Team die Goldmedaille gewonnen. Das Köln-Leverkusener Duo setzte sich im Finale gegen die Brasilianer Alison und Harley mit 2-0 Sätzen durch. Und Julius Brink war danach voll des Lobes für seinen Partner.
Es war irgendwie phänomenal. Ich stand ja auch neben ihm auf dem Platz. Es war irgendwie ein geiler Moment, weil ich merkte, was für eine Energie der gerade hat. Der wie so ein junger Bulle, der jetzt unbedingt will. Ne? So, komm, gib her die Nülle und hoch und drauf. Ja, ich habe auch nur noch angezeigt, wollte ihn da nicht stören. Ich hätte ihm irgendwas anzeigen können. Es war unglaublich einfach.
Julius Brink, der mit Jonas Reckermann die Goldmedaille bei den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften im norwegischen Stavanger gewonnen hat. Kurze Meldung vom Radsport. Da hatte die zweite Etappe der diesjährigen Tour de France keine Überraschung zu bieten. Am Ende gab es den erwarteten Massensprint und mit Mark Cavendish vom Team Columbia auch den erwarteten Sieger. Springreiter Dennis Lünsch hat beim CHIO den großen Preis von Aachen gewonnen. Der Ire verwies beim Abschlussspringen die Australierin Edwina Alexander und Markus Ening auf die Plätze 2 und 3. Und beim deutschen Galopp-Derby in Hamburg gewann Wiener Walzer aus dem Gestüt Schlenderhahn und sicherte sich damit 300.000 Euro Siegprämie.
Das war das Echo des Tages für heute. Im Internet zu finden ist die Sendung auch unter ndrinfo.de und wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Jürgen Hannefeld.